SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wegmer.
Die Zinsen im Euroraum steigen immer weiter, aber Sparerinnen und Sparer haben davon oft nicht besonders viel. Über diese Diskrepanz sprechen wir heute ausführlich. Am Nachmittag hat die Europäische Zentralbank den Leitzins ja noch weiter erhöht, auf jetzt 4%. Das Vergleichsportal Verivox hat eine Untersuchung veröffentlicht, nach der die durchschnittlichen Zinsen auf Tagesgeld in Deutschland momentan bei 1,1% liegen. Immerhin. Aber jede vierte Bank zahlt für Tagesgeld immer noch gar keine Zinsen. Was tun als Sparer? Das frage ich Nils Nauhauser. Er ist Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Einen schönen guten Tag.
Hallo, Herr Wegmar.
Wenn ich jetzt ein paar tausend Euro bei einer Bank habe, die eben kaum oder gar keine Zinsen zahlt, kann ich da verhandeln? So Pistole auf die Brust, lohnt sich das?
Also bei den typischen Volksbanken, Sparkassen kann man tatsächlich kaum verhandeln im Moment. Also die haben normalerweise ihr Tagesgeldsatz, da steht im Preisaushang und da ist auch nichts dran zu rütteln. Die Gefahr besteht vielmehr, wenn man anfängt zu verhandeln, dass man dann andere Produkte angeboten bekommt, wie beispielsweise Zertifikate, wo dann zwar mehr Rendite winkt, aber auch ein deutlich höheres Risiko mit zusammenhängt. Also da wäre ich vorsichtig, bei der Hausbank nachzuverhandeln.
Wie einfach ist es denn, bessere Konditionen bei anderen Banken zu bekommen, also das Geld dann wirklich umzuziehen? Gute Zinsen sind ja meistens an Bedingungen geknüpft, wie Laufzeiten oder ich muss unbedingt Neukunde sein oder ähnliches.
Das ist richtig. Für Tagesgeld bieten viele Banken um die 3% Zinsen pro Jahr, allerdings oftmals nur für Neukunden und auch nur befristet für 6 Monate. Das kann man aber trotzdem mitnehmen. Das lohnt sich ja je nach Anlagebetrag dann auch dafür ein Konto zu eröffnen, dann das 6 Monate zu halten und das Geld dann anschließend wieder anderweitig anzulegen. Ja, das geht auch relativ einfach. Viele Banken machen das mit dem Postident-Verfahren. Also entweder man öffnet das Konto bei der örtlichen Postfiliale, muss sich also dort ausweisen, seinen Ausweis vorzeigen. Oder man macht das am Smartphone mit Video-Ident-Verfahren. Das gibt es auch. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt auch einige Betrüger in diesem Markt, die da unterwegs sind. Also wenn irgendwie die Kontaktanbahnung über WhatsApp läuft und man irgendwie Ausweisdaten fotokopieren oder fotografieren muss und irgendwo hinschicken muss, dann steckt normalerweise ein Betrüger dahinter.
Wie ist das denn innerhalb von Europa? Es gibt ja auch viele europäische, schottische Banken zum Beispiel, die dann gute Zinssätze anbieten. Kann ich das gefahrlos machen?
Es gilt wie immer am Kapital- und Finanzmarkt. Höhere Zinsen sind mit höheren Risiken verbunden und das gilt halt leider auch für die Einlagensicherung innerhalb von Europa. Wir haben zwar überall die Erfordernis, jedes Land muss eine Einlagensicherung haben, ja, aber es ist immer auch eine andere Einlagensicherung. Und nicht umsonst sind die deutschen Staatsanleihen relativ günstig verzinst. Also Deutschland kann sich billig Geld leihen am Kapitalmarkt, weil Deutschland eine super Bonität hat und das haben nicht alle Länder im Euro. Raum. Und das spiegelt sich eben auch wieder in den Zinsen, den dann die Kreditinstitute bieten. Deswegen wäre mein Rat ganz klar, wer Wert auf höchste Sicherheit legt, der nimmt nur Anbieter mit deutscher Einlagensicherung und da gibt es auch genug, die attraktive Zinsen bezahlen.
Gerade ältere Menschen haben vielleicht dann doch ein bisschen Bedenken, die Bank zu wechseln, auch wenn sie kaum Zinsen für ihr Tagesgeld kriegen. Haben die irgendeine andere Möglichkeit?
Ja, die gibt es auch wieder, denn auch deutsche Staatsanleihen sind wieder gut verzinst. Also für einjährige Anleihen der Bundesrepublik Deutschland bekommen die Anleger im Moment um die 3% Rendite. Da ist zwar teilweise der Zins noch ganz mau, aber man kann dann zu einem günstigen Kurs einkaufen. Dann kriegt man die Anleihe für 97%, kriegt in einem Jahr 100% zurück, macht einen Gewinn von 3% etwa. Also und diese Anleihen kann man auch bei der örtlichen Sparkasse oder Volksbank kaufen. Aber aufgepasst, wenn man danach fragt, das kann man kaufen, aber die Sparkassen und Volksbanker vermitteln lieber Zertifikate und andere Produkte, an denen sie Provisionen verdienen. Davon sollte man dann lieber die Finger lassen, wenn man wirklich eine Bundesanleihe kaufen will.
Sind wir denn nicht so weit inzwischen bei diesen rasant steigenden Zinsen, dass Banken sowas wie einen Mindestzinssatz bieten müssten, also verpflichtend für ihre Kunden, oder ist sowas utopisch?
Also die Forderung ja, die kann man natürlich stellen, weil gerade Sparkassen oder auch Volksbanken, deren Zweck ist es, die Genossenschaftsmitglieder zu fördern. Da kann man als Genossenschaftsmitglied durchaus mal sagen, guten Morgen, lieber Vorstand, wie sieht's denn aus? Der Kapitalmarkt hat sich doch jetzt anders entwickelt. Erst muss ich Negativzinsen zahlen wegen der EZB und jetzt kriege ich keine hohen Zinsen, obwohl die EZB längst wieder von minus 0,5 auf plus 3% hochmarschiert ist. Also da würde ich durchaus Mut machen, da den Herren Vorständen Umständen auf die Füße zu treten. Genau das Gleiche auch bei den Sparkassen, die ja auch den Kommunen gehören. Da sitzen also oftmals Bürgermeister und Landräte in den Verwaltungsräten, in den Ämtern. Da kann man denen durchaus auf die Füße treten, denn das ist ja niemandem zu vermitteln. Die Banken verdienen sich da eine goldene Nase. Aber wenn die nicht mit sich handeln lassen, dann muss man wohl oder übel wechseln, denn man kann sie nicht zwingen, die Zinsen zu erhöhen. Das wäre schön, wenn man es könnte, aber das geht halt leider nicht.
Ein Kontowechsel kann durchaus Sinn machen. Am sichersten ist er innerhalb von Deutschland. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Auch die Bürgerbewegung Finanzwende sieht keinen Grund mehr, dass Banken die Zinsen für Sparer nicht anheben. Der Verein, der sich für eine Finanzmarktreform einsetzt, erklärt nämlich, dass europäische Banken schon während der langen Niedrigzinsphase, die wir hatten, profitiert haben. Auch wenn das bei den Banken oft anders klingt. Profitiert durch die EZB. Wie? Das habe ich den Finanzmarktexperten von Finanzwende, Michael Peters, gefragt.
Also die EZB hat in Zeiten niedriger Zinsen die Bilanzen der Banken mit öffentlichen Geldern aufgepäppelt. Also im Prinzip haben die damals direkte Subventionen an die Banken gezahlt und durch die jetzt gestiegenen Zinsen sind diese Subventionen völlig überflüssig geworden. Und deswegen sollte die EZB sich überlegen, ob sie das nicht sich nochmal zurückholt. Und insgesamt haben wir geschätzt, da ungefähr 36,6 Milliarden Euro an europäische oder Eurozonenbanken geflossen.
Ich argumentiere jetzt mal bewusst andersrum. Es war doch auch so, dass jahrelang Banken für ihre Einlagen bei der EZB die sogenannten Negativzinsen bezahlt haben und außerdem an Verbraucherkrediten oder an Baufinanzierungen kaum was verdient haben. Gleicht sich das jetzt nicht einfach aus?
Das gleicht sich nicht aus. Also die Banken sprachen ja immer von Strafzinsen in dem Negativzinszeitraum. Zeitgleich gibt es aber Daten, die zeigen, dass sie diese negativen Zinsen eben an ihre Kunden 1:1 durchgereicht haben, während die EZB ihnen im selben Zeitraum eben Freibeträge eingeräumt hat und mit anderen Programmen eben auch direkt noch die Bilanz aufgepäppelt hat. Und das würden wir halt eben ganz klar sagen, dass an der Stelle, jetzt wo es den Banken da auch wesentlich besser geht und wo die EZB ja jetzt auch bewusst einen restriktiven Kurs fährt, sie sich eben ganz klar überlegen sollten, ob sie nicht diese Subventionen zurückholen.
Banken haben schon in der Niedrigzinsphase von der EZB profitiert. Deshalb sollten sie jetzt Vorteile auch an Kundinnen und Kunden weitergeben. Michael Peters von der Bürgerbewegung Finanzwende. Wir reden weiter über Geld, allerdings über mehr, als auf ein Tagesgeldkonto passt. Knapp 5 Milliarden Euro, geschätzt, ist das TV- und Wirtschaftsimperium von Silvio Berlusconi wert. Was damit nach dem Tod des ehemaligen italienischen Premierministers passiert, wird in Italien heiß diskutiert. Unser Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg mit einer Bestandsaufnahme.
Vor allem das Fernsehgeschäft hat Silvio Berlusconi in Italien reich und wichtig gemacht. Sein TV-Unternehmen ist jetzt auch das Herzstück des wirtschaftlichen Erbes, das es nach seinem Tod zu verteilen gilt. Ein attraktives Erbe, sagt Wirtschaftsbuchautor Paolo Bricco. Mit Blick auf die Unternehmensbilanzen ist es ein Unternehmen, dem es wieder absolut gut geht. Umsatz und Gewinn waren auch im letzten Wirtschaftsjahr positiv. Also, es ist ein gesundes Unternehmen. Ein Unternehmen, das in Italien die meisten Menschen noch Mediaset nennen, obwohl es seit vorvergangenem Jahr offiziell MFE Media for Europe heißt. Auch 2022 hat Mediaset MFE trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen einen Nettogewinn von fast 217 Millionen Euro gemacht. Mit einem Angebot, sagt Medienwirtschaftsexperte Brico, das immer noch stark auf traditionelles Fernsehen setzt, mit Filmen, Unterhaltungsshows, Talksendungen. Dass Mediaset ein gesundes Unternehmen ist, ist umso bemerkenswerter, da es sich in einem relativ alten Markt bewegt, dem generalistischen Fernsehen, was nicht der Markt der neuen Technologien ist. In diesem vermeintlich alten Markt aber ist der Fernsehkonzern der Berlusconi-Familie nach wie vor erfolgreich. Seit 2015 führt dessen Sohn Pier Silvio das Unternehmen. Er hat deutlich weniger politisches Sendungsbewusstsein als sein Vater und sieht sich in erster Linie als Manager. Pier Silvio Berlusconi will das familieneigene Fernsehen zu einem paneuropäischen Unternehmen machen. In Spanien dominiert MFE bereits den kommerziellen Fernsehsektor. In Deutschland hat das Berlusconi-Unternehmen zuletzt seine Anteile an ProSiebenSat.1 erhöht. Nun könnte MFE aber vor unruhigen Zeiten stehen. Denn nach dem Tod Silvio Berlusconis wird das gesamte Wirtschaftsimperium der Familie neu geordnet. Die entscheidende Frage sei, sagt Brico, Was wird jetzt mit dem Aktienbesitz geschehen? Bislang haben alle 5 Kinder absolut gleiche Aktienanteile. Man muss sehen, wie nun der übrige Aktienbesitz verteilt wird und was dies für die internen Macht- und Mehrheitsverhältnisse und die Zukunft von Mediaset bedeutet. Erst die Testamentsöffnung wird zeigen, wie die Machtverhältnisse in der Familie und auch im Unternehmen Berlusconi neu geordnet werden. Alle 5 Kinder allerdings haben, auch um die Märkte zu beruhigen, in einer gemeinsamen Erklärung versichert, die Aktivitäten würden in einer, Zitat, Linie der absoluten Kontinuität fortgesetzt.
Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg, was wird aus Berlusconis Imperium? Auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, senkt seine Jahreskonjunkturprognose für Deutschland. Sogar unter Null auf minus 0,3%. IFW-Konjunkturchef Stefan Kotz.
Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im laufenden Jahr ist im Wesentlichen der schwachen Entwicklung des Winters geschuldet. Ab jetzt sieht es eher so aus, dass die Wirtschaft wieder Tritt fasst und sich nach und nach aus der Krise heraustastet.
Und deshalb ist der Ausblick aufs kommende Jahr vom IFW auch leicht angehoben worden, plus 1,8%. Mit der Börse kommen wir auf unser Einstiegsthema zurück. Die EZB hebt die Zinsen im Euroraum weiter an.
Es ist die 8. Steigerung in fast genau einem Jahr. Überraschend kommt diese Erhöhung nicht, wohl aber die Einschätzung der Notenbanker, dass die Inflation im laufenden und den beiden kommenden Jahren wohl hartnäckiger sein wird als erwartet. Deshalb sei eine erneute Zinssteigerung im Juli sehr wahrscheinlich, so EZB-Präsidentin Lagarde. Der DAX zeigte sich von diesen Ankündigungen nahezu unbeeindruckt. Kurzzeitige Verluste nach der Verkündung der Zinssteigerung wurden schnell aufgeholt. Das lag auch an einer Reihe guter Daten aus den Vereinigten Staaten. Der Einzelhandelsumsatz in den USA ist im Mai gestiegen. Der Konsum dort zieht also an. Gleichzeitig sind die Einfuhrpreise stark gesunken, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Inflation zurückgeht. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Zum Handelsschluss der DAX nur noch ganz leicht im Minus um 0,1%. Das sind 16.290 Punkte.